Ja, hallo meine lieben Geschwister. Ich darf euch auf diese Weise ganz herzlich begrüßen, da ich ja, wie ihr wisst, krank bin und es unklar ist, ob ich am Sonntag wieder so weit hergestellt bin, dass ich vor Ort predigen kann, habe ich mich entschlossen, diese Predigt aufzunehmen und auf diese Weise euch das Wort Gottes weiterzugeben. Aber ich freue mich natürlich wieder auch darauf, euch dann wieder persönlich, hoffentlich sehr bald zu begegnen. Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen und kommen heute zu Teil 4, die Erlösung des Menschen. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung machen vom letzten Vortrag über die Glaubensgrundlagen. Haben wir uns da mit dem Sündenfall beschäftigt. Wir haben davor auch die Erschaffung des Menschen betrachtet, nämlich dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Er hat ihn geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er hat ihn geschaffen, dass er Gott verherrlicht, dass er zu seiner Ehre lebt. Wir haben dann aber gesehen, wie der Mensch sich von Gott entfernt hat durch das Essen der verbotenen Frucht. Er hat sich also gegen seinen Schöpfer entschieden. Und nun ist er getrennt von Gott, geistlich tot. Und das bezieht sich auf alle Menschen, die leben. Das heißt nicht nur auf Adam und Eva, sondern auch auf alle Nachkommen, also uns mit eingeschlossen. Und wir haben auch gesehen, dass die Verdorbenheit des Menschen den gesamten Menschen umfasst. Ja? Der gesamte Mensch ist gefallen, Seele und Leib. Und es gibt keinen Bereich, der übrig geblieben ist, der nicht gefallen wäre. Ja? Auch der Wille des Menschen ist betroffen. Der Wille des Menschen ist versklavt unter die Sünde. Der Verstand des Menschen ist verfinstert. Er kann das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Also der gesamte Mensch ist verdorben. Er ist geistlich tot. Jesus drückt es so aus: Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Ja, und im gleichen Abschnitt hat er ja davor erklärt, dass sie Sklaven der Sünde sind. Ja, das heißt, sie sind versklavt unter die Sünde. Sie haben den Teufel zum Vater und hier erwähnt er sogar den Willen des Menschen. Ja, was will der gefallene Mensch? Der gefallene Mensch, sagt der Herr Jesus, der will das tun, was der Vater begehrt. Ja, und in dem Fall ist er der Vater der Teufel. So ist der Wille des Menschen ausgerichtet, also versklavt unter die Sünde, auf den Teufel ausgerichtet und nicht etwa auf das Gute, auf das Suchen der Wahrheit oder sonstige Dinge. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn die Bibel uns den Menschen, den gefallenen Menschen, so düster darstellt, ja, gibt es dann überhaupt einen Ausweg aus dieser Situation? Ja, und die Bibel sagt uns menschlich gesehen nicht. Ja, die Jünger fragten den Herrn Jesus, wer kann überhaupt gerettet werden? Wo er gesagt hatte, wie schwer es für einen Reichen ist, in das Himmelreich einzugehen. Und da sagte der Herr Jesus, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also wir haben es mit einer Unmöglichkeit zu tun. Ja, kein Mensch kann sich selbst retten. Kein Mensch kann sich selbst aus dem Schlamm ziehen. Kein Mensch kann sich zum Besseren verändern. Paulus sagt, keiner fragt nach Gott. Also er fängt nicht einmal an, nach Gott zu fragen. Ja, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und in den kommenden Predigten wollen wir uns mit der Erlösung des Menschen beschäftigen, mit diesem Wunder, das Gott getan hat. Kommen wir also zum ersten Teil. Heute wollen wir eine biblische Wahrheit betrachten und vielleicht kommt der ein oder andere drauf, wenn ich jetzt das ausführe. Eine biblische Wahrheit, die folgende Auswirkungen hat, ja, beziehungsweise folgende Auswirkungen haben kann, beziehungsweise laut der Bibel, sollte sie diese Auswirkungen haben. Diese Wahrheit fördert die Anbetung Gottes und die Dankbarkeit. Diese Wahrheit gibt uns Trost in Anfechtung, Not und Leid. Diese Wahrheit zeigt uns auf, wie der Vater seinen Sohn verherrlicht hat. Und dann auch der Sohn den Vater. Diese Wahrheit stärkt unsere Heilsgewissheit. Ja, sie macht uns sicher in unserem Herrn und Heiland. Diese Wahrheit befreit uns von Gesetzlichkeit. Außerdem ermutigt sie uns, durchzuhalten und für andere zu leiden. Sie fördert außerdem die Einheit der Gläubigen und sie demütigt uns. Ja, das sind nur einige wichtige Punkte, es sind nicht alle, einige Auswirkungen, positive Auswirkungen, die diese biblische Wahrheit, biblisch betrachtet, auf Gläubige haben sollte. Weißt du, welche Wahrheit es ist? Welche Lehre der Bibel das ist? Es ist die biblische Lehre der Erwählung. Vielleicht haben manche jetzt nicht an diese Lehre gedacht. Und deswegen wollen wir uns Bibelstellen anschauen, die uns auch eben genau das sagen, die genau aus diesem Grund geschrieben worden sind, das zu bewirken. Sind dir diese Auswirkungen bewusst? Ja, wenn wir uns das vor Augen führen, dann sollte uns das dazu ermutigen, die Wahrheit der Erwählung besser kennenzulernen. Und das wollen wir nun gemeinsam tun. Wir werden sehen, dass die Erwählung eben biblisch betrachtet diese Auswirkungen auf uns haben sollte. Und deswegen ist es eine wertvolle Betrachtung. Also die Erlösung des Menschen. Ja, wir beginnen hier bei Erwählung. Wir wollen die erste Bibelstelle betrachten heute gemeinsam. Es ist auch so, dass wir heute das nicht alles schaffen werden, aber wir schauen uns einige Bibelstellen an und machen uns Gedanken darüber. Und zwar 1. Korinther 1, Verse 26 bis 31. Und als Überschrift können wir sagen, Rühmen ist ausgeschlossen. Ja, der Grund, warum Paulus das geschrieben hat, ist, dass wir gedemütigt werden. Ja, speziell die Korinther, da war es auch wichtig, denn sie hatten so einen Hang, sich zu rühmen. Sie hatten einen Hang, sich auch in Bezug auf Personen zu rühmen. Der eine hält zu dem, der andere zu dem. Ja, und sie hatten einen Hang, sich in Bezug auf sich selbst zu rühmen. Und deswegen war es besonders wichtig, dass Paulus ihnen diese Dinge aufzeigt, dass Paulus ihnen die Lehre der Erwählung aufzeigt, um sie zu demütigen. 1. Korinther 1, Verse 26 bis 31. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte machen, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also Paulus fordert sie auf, seht eure Berufung an. Ja, es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Also sie brauchen sich nichts auf sich einbilden, weil Gott eben das Schwache erwählt hat, das Törichte erwählt hat. Das heißt, er hat Menschen erwählt, nicht aufgrund von ihren Errungenschaften und Leistungen, sondern er hat Menschen souverän erwählt und dabei hat es ihm besonders gefallen, diejenigen zu erwählen, die eben ja am Rande der Gesellschaft sind, die verachtet sind. Wenn wir das Wirken Gottes betrachten, dann ist es auch so, dass der Heilige Geist wirkt und dass er, auch wenn wir vielleicht ja zu den in der Welt als Weise Angesehenen gehören, dass er auch fähig ist, uns aufzuzeigen, dass diese Weisheit nichts taugt, sondern dass es Gottes Weisheit ist, die rettet und dass wir diese weltliche Weisheit verwerfen. Nun, was können wir zu dieser Stelle alles sagen? Eine Sache, die Gott überhaupt nicht gefällt, ist eben das Rühmen. Ja? Deswegen sollen wir uns nur des Herrn rühmen. Rühmen ist hochmütig. Wir sollen aber demütig sein. Ja, wer sich rühmt, bildet sich ja etwas auf sich ein oder auf andere ein, wenn er sich wegen anderen rühmt. Deswegen, ja, Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, Gott möchte uns demütigen. Und wir haben auch allen Grund, demütig zu sein. Wie wir gesehen haben, hat Gott nämlich das Unedle, das Schwache, das Törichte erwählt. Ja? Unsere Erwählung ist nicht auf unsere Bemühungen zurückzuführen, nicht auf unsere Weisheit, Leistung und so weiter, wie ich gesagt hatte, sondern wir haben diese Erwählung allein Gott zu verdanken. Wir sollen also auch nicht stolz sein, wenn wir gerettet worden sind. Wir dürfen uns nicht auf die Schulter klopfen für unsere Bekehrung. Ja? Auch nicht so reden, schau mal die Ungläubigen da. Ja, die haben alle den Herrn abgelehnt und ich aber, ich habe den Herrn angenommen. So sollen wir nicht reden, sondern wir sollen wissen, dass wir alles Gott zu verdanken haben. Dass wir uns nichts selbst zuschreiben. Wir haben alles ihm zu verdanken und deswegen dürfen wir umso mehr ihn dafür loben und dankbar sein. So sagt es Paulus auch in diesem Abschnitt, 1. Korinther 1,30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Was bedeutet es, in Christus zu sein? In Christus zu sein, das verwendet Paulus, um diejenigen zu bezeichnen, die eben gerettet worden sind. Alle, die gerettet worden sind, sind in Christus. Ja, das ist ein Synonym dafür, in Christus zu sein. In Verbindung mit dem Ausdruck, in Christus zu sein, erwähnt Paulus auch viele Wahrheiten, die auf uns zutreffen, weil wir in Christus sind. Also stellungsgemäße Wahrheiten. Wir sind in Christus, wir haben alles in Christus. Wie es auch hier heißt, er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wir haben in Christus Zugang zu all den Verheißungen, die er uns gegeben hat. Wir haben in Christus all die Segnungen, die uns in ihm eben geschenkt sind. Und es heißt es hier, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Durch wen? Ja, durch Gott. Es ist der Vater, der ja uns erwählt hat. Ja, der Vater hat uns erwählt. Und durch den Vater sind wir in Christus Jesus. Der Jesus hat so ausgedrückt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und hier sehen wir, es heißt nicht durch uns selbst sind wir in Christus Jesus, weil wir etwa gewollt haben, weil wir uns bekehrt haben, weil wir gemacht haben, getan haben und so weiter, weil wir gesucht haben. Nein, durch ihn seid ihr in Christus Jesus. Also wir haben alles ihm zu verdanken. Und das bestätigt Paulus auch einige Kapitel weiter, im 4. Kapitel, 1. Korinther 4, Vers 7. Da sagt er, denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ja, wer gibt dir den Vorzug? Warum hast du etwas empfangen von Gott? Nämlich die Errettung, das Heil, all seine Segnungen. Ja, und wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich? Du hast es nur empfangen. Du hast es geschenkt bekommen. Und deswegen, wer gibt dir den Vorzug? Wem hast du es zu verdanken? Ja, du kannst dir nicht auf die Schulter klopfen, denn alles Gute, was du empfangen hast, das hast du von Gott empfangen. Alles Gute, was gewirkt worden ist durch dich, das ist durch Gott gewirkt worden. Und so haben wir ihm alles zu verdanken. Sowohl, dass wir ja, gerettet worden sind, als auch, dass der Herr uns gebraucht hat und weiter gebraucht. Und somit ist diese Wahrheit, ja, die hier aufgezeigt wird im 1. Korinther, sehr geeignet für die Korinther, ja, die eben dazu geneigt haben, sich zu rühmen, hochmütig zu sein. Und Paulus hat das geschrieben, um sie eben zu demütigen, um ihnen klarzumachen, ihre Erwählung und somit auch ihre Errettung haben sie Gott zu verdanken. Aber das können wir auch auf uns anwenden, denn es ist ja nicht so, dass wir da komplett keine Probleme mit haben, mit Hochmut. Ja. Es ist ja nicht so, dass, wenn ich jetzt euch frage, bitte streckt mal, jeder, der sich für demütig hält, bitte strecken. Stolz und Hochmut ist eine Sünde, ja, die sich bei jedem Menschen ja, mehr oder weniger immer mal wieder einschleicht. Paulus sagt, dass Gott ihn immer wieder demütigt, damit er ihn auch demütig hält und dass er nicht hochmütig wird und sich rühmt. Und so haben auch wir es nötig, dass wir demütig sind. Und diese Wahrheit, dass wir wissen, Gott hat uns erwählt. Ja, wir haben alles andere getan. Wir haben alles getan, um von Gott wegzulaufen, um zu widerstehen und so weiter und so fort. Aber Gott hat uns erwählt und war da schon imstande, uns zu demütigen. War imstande, uns aufzuzeigen, unsere Gerechtigkeit taugt nichts. Ja, wir können uns nicht helfen. Wir sind allein von der Hilfe und von der Gnade dieses Gottes, dieses Herrn, dieses Heilandes, Jesus Christus, abhängig. Gehen wir zu der nächsten Bibelstelle, auch wenn wir jetzt natürlich noch bei jeder Bibelstelle noch viel länger verweilen könnten, haben wir es hier mit Glaubensgrundlagen zu tun und müssen auch etwas auf die Zeit achten. Aber auch hier, wie ich ja oft zu sagen pflege, kann ich nur Mut machen, das selbst noch zu studieren, zu vertiefen, den Zusammenhang von diesen Bibelstellen zu lesen und zu betrachten. Die nächste Stelle ist der Epheserbrief, Epheser 1, 4 bis 11. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Und jetzt springen wir zu Vers 11. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Ja, wir sehen hier, wie der Vater uns in Christus, nämlich in ihm, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und wir werden später noch sehen, dass die Gläubigen ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Ja. Und somit ist es nicht so, dass der Sohn Gottes da komplett außen vor ist, sondern er ist da mit involviert bei der Erwählung. Wie wir hier sehen im Abschnitt, ist, dass die Grundlage des Handelns der Ratschluss und der Wille Gottes ist, nicht unser Wille. Das heißt, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt ist das geschehen, überhaupt bevor die Welt erschaffen worden ist, bevor der Sündenfall geschah, da hat der Vater schon auserwählt. Und er hat auch mit einem Ziel auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Es geht weiter, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Und zur Sohnschaft heißt eben, Söhne Gottes zu sein. Ja, von Gott eben in den Stand der Sohnschaft versetzt zu werden. Und auch hier sehen wir, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Auch in dieser Aussage sehen wir, die Vorherbestimmung Gottes geschah nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn wir jetzt sagen, ja, das ist eigentlich unser Wille, den Gott vorausgesehen hat, dann drehen wir die Aussage eigentlich genau um. Ja, wenn wir sagen, Gott wusste, wer einmal freiwillig kommen würde, wer freiwillig wollen würde, und den hat er dann erwählt, dann würde diese Aussage hier nicht mehr stimmen, weil es heißt hier nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Ja, und hier sehen wir diese wunderbare Gnade, die wir eben ja, bekommen haben, umsonst bekommen haben, ohne unser Zutun bekommen haben. Das heißt dann weiter, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Ja, wir sehen hier die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ja, da dürfen wir dankbar sein, dass wir das empfangen haben, dass wir glauben durften, dass wir das annehmen durften. Auch dafür dürfen wir uns nicht rühmen, sondern umso mehr dürfen wir seine Gnade loben, dürfen staunen darüber, dass der Jesus bereit war, zu leiden, zu sterben, für uns in den Tod zu gehen und sein Blut zu vergießen, um uns eben zu erretten, um uns zur Erlösung. Und die haben wir in ihm, die Erlösung durch sein Blut. Dann in Vers 11 heißt es, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Hier sehen wir auch wieder, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Auch hier sehen wir wieder die Vorherbestimmung. Ja, und wir sehen, dass Erwählung und Vorherbestimmung miteinander verbunden sind. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wir sind vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Auch hier sehen wir, es geht nicht um unseren Willen, sondern es geht um seinen Willen. Er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens und somit können wir das ausschließen, ja, dass durch den freien Willen wir zum Glauben gekommen sind. Wir hatten vorher die Aussage gesehen, der Wille des Menschen ist eben auf das Böse, auf die Sünde, auf den Satan gerichtet, versklavt unter die Sünde. Wir müssen erstmal befreit werden. Ja, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir müssen erstmal befreit werden. Unser Wille muss befreit werden, damit wir auch das Gute wollen, damit wir die Erlösung wollen, damit wir den Herrn wollen. Und das kann er. Ja, das kann Gott. Er kann unseren Willen befreien. Er kann ihn verändern. Er kann schenken, dass wir das wollen. Es ist also nicht so, dass wir das etwa nicht wollen, wenn wir zum Glauben kommen. Dann wollen wir es. Aber es ist der Herr, der den Schlüssel zu unserem Herzen hat, der diesen Schlüssel betätigt hat, sodass wir ja all unsere Bosheit erkennen konnten und dass wir dann auch wirklich den Ausweg ergreifen wollten. Das haben wir dem zu verdanken, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 13 wird das so ausgedrückt, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Hier sehen wir, dass wir von Anfang an zur Errettung erwählt worden sind. Gott hat uns von Anfang an zur Errettung erwählt und das zeigt ganz klar, dass die Erwählung auch in Verbindung eben mit der Errettung, mit dem Heil steht. Manchmal wird gesagt, die Erwählung steht nur in Verbindung mit dem Dienst. Das ist nicht richtig, aber natürlich ist es auch nicht falsch, wenn wir sagen, die Erwählung steht in Verbindung mit dem Dienst. Aber nicht nur mit dem Dienst. Ja? Denn wenn Gott uns erwählt, um uns zu erretten, wie es hier heißt, von Anfang an zur Errettung erwählt hat, dann geht es gleich weiter in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Er möchte uns verändern. Er möchte uns heiligen und möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Er beruft uns mit heiligem Ruf und setzt uns ein zum Dienst für den Herrn. Er setzt uns ein in die Nachfolge. Das heißt, es geht Gott nicht einfach darum, dass wir halt gerettet sind, sondern es geht darum, dass wir gerettet sind und als geliebte Kinder Gottes ihm dienen und ihn verherrlichen. Nun, was können wir davon sehen im Sinne der Anwendung? Das eine habe ich jetzt schon gesagt. Das heißt ja, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Ja? Also, es sollte eine Auswirkung auch haben auf unseren Wandel, auf unsere Heiligung. Denn Gott hat uns dazu erwählt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe und nicht etwa Kinder, die man tadeln muss. Und der Jesus bestätigt das auch. Er hat auch gesagt, was das Ziel der Erwählung ist, wo er mit seinen Jüngern gesprochen hat. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Ja, das ist doch wunderbar. Der Herr hat uns erwählt, ja, und dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen. Man könnte jetzt sagen, bezieht sich nur auf die Apostel, ist aber nicht richtig, wie wir eben im Epheserbrief gesehen haben, wo es eben heißt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und das bedeutet ja letztendlich, dass wir ihm dienen, dass wir ihn verherrlichen, dass wir Frucht bringen für ihn. Und die Aussage des Herrn Jesus finde ich deswegen auch so wertvoll für uns, dass wir wissen, wenn wir gläubig sind, dann hat Gott uns erwählt. Und dann hat er uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen. Es gibt ja manchmal, dass Gläubige sagen, und ich selber kann das auch bestätigen, dass Gläubige den Eindruck haben, ich bringe keine Frucht. Ich bringe keine Frucht. Ja, mein Leben ist ohne Segen für andere Menschen. Oder mit sehr wenig Segen für andere Menschen. Dann können wir uns auf diese Verheißung berufen und zum Herrn sagen, Herr, du hast es doch gesagt, dass du uns dazu bestimmt hast. Die Tatsache, dass ich noch hier auf dieser Erde lebe, heißt, du hast mich dazu bestimmt, dass ich hingehe und Frucht bringe. Auch jetzt noch. Oder vielleicht erst ab jetzt. Ja, wenn du es bisher versäumt hast, Frucht zu bringen. Berufe dich auf diese Verheißung, denn der Herr sagt ja weiter, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Dann fang an mit dem Gebet, dass du Frucht bringen darfst. Und ringe und flehe um diese Verheißung, dass der Herr seine Verheißung an dir erfüllt. Denn er hat es versprochen. Nun, neben diesem ganz praktischen Aspekt, dass wir eben da auch danach streben, heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe, dass wir danach streben, Frucht zu bringen, haben wir natürlich gelesen im Epheserbrief zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das heißt, diese Lehre, die Lehre der Erwählung, ja, die Tatsache, dass wir auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt, sollte uns dazu bewegen, ihn noch mehr anzubeten, ihm noch dankbarer zu sein. Ja, weil wenn wir wissen, wir haben alles Gott zu verdanken und es gibt nichts, was wir uns selbst zu verdanken haben, dann sollten wir dankbarer sein, als wenn wir der Meinung sind, die Bekehrung, die haben wir uns selbst zu verdanken, die haben wir gemacht. Das andere hat Gott gemacht. Er hat sein Erlösungswerk bereitgestellt, aber die Bekehrung, ja, das anzunehmen, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wer wird wohl dankbarer sein? Derjenige, der so denkt, und ich tue es ein bisschen überspitzt formulieren, aber ich habe schon Geschwister getroffen, die das wirklich so geäußert haben, dass sie es so denken, will ich aber niemanden unterstellen, auch nicht jemanden, der an den freien Willen glaubt. Ich will das niemanden unterstellen, aber jeder soll sich das selbst prüfen. Ja? Dankst du wirklich Gott, weil du weißt, du hast alles ihm zu verdanken? Ja, wie John Newton das im Lied Amazing Grace ausdrückt. Ja, welch großer Sünder wir waren. Welch berüchtigter Sünder wir waren, die wir eben nicht nach Gott gesucht haben, die wir nicht nach Gott gefragt haben, aber trotzdem hat Gott sich uns zugewandt und hat uns Verbrecher rausgezogen aus dem Schlamm der Sünde und des Verderbens und uns gerettet. Und wir wissen, wir haben alles ihm zu verdanken. Und da sollten wir dankbar sein und sollten den Herrn dafür umso mehr anbeten, denn wir wissen, dazu hat er uns erwählt, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Jetzt die Frage an dich, kannst du dich freuen über die Lehre der Erwählung? Ja, freust du dich darüber? Das ist nämlich die Frage, die wir uns stellen sollten, weil manche stellen sich die Frage, oh, warum hat Gott nicht viel mehr erwählt? Aber das liegt gar nicht an uns, das zu fragen. Das ist Gottes Sache. Wir sollten uns dessen bewusst sein, wir sind erwählt worden. Nicht, weil wir selber besser wären als die anderen. Wir waren Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Epheser 2, da geht es ja direkt weiter. Wie die anderen. Wir haben uns nicht unterschieden. Es gab nichts, was uns annehmbarer vor Gott gemacht hat. Es gab nichts, was Gott dazu bewegt hätte, zu sagen, oh, der fragt sehr viel nach Gott, der sucht nach Gott, den erwähle ich. Ja? Oder der wird in der Vergangenheit, vor Grundlegung der Welt, der Simon, ja, der wird, wenn er dann mal lebt, ich weiß es, ich sehe es voraus, er wird nach mir fragen, nach mir suchen, den erwähle ich. Ich weiß ganz genau, ich habe von mir aus nicht nach Gott gesucht und nicht nach Gott gefragt. Und dieses Zeugnis, das stimmt mit der Schrift überein. Keiner fragt nach Gott. Paulus ist da ganz dogmatisch, wenn er das sagt, dass keiner nach Gott fragt. Auch diese Tatsache, dass wir wissen, wir haben alles ihm zu verdanken, Das sollte uns demütig halten. Das sollte unsere Demut stärken. Und das hatten wir schon in dem vorherigen Bibelvers gesehen, aber das wird hier auch nochmal bestätigt. Wir haben alles Gott zu verdanken. Dann schauen wir uns etwas das Johannesevangelium an. Auch da gibt es sehr viel zu dem Thema. Die eine Stelle hatten wir schon gesehen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nun schauen wir Johannes 6, Verse 37 bis 39 an. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ja, also die Erwählten sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Könnte auch sein, die Gläubigen sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Aber Erwählten passt in dem Fall besser, weil es heißt ja, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und was meint der Herr Jesus mit zu mir kommen? Das heißt, zu Christus kommen, das heißt, an ihn glauben, das heißt, sich von ihm retten zu lassen. Das heißt, zu mir kommen, zu Jesus kommen. Das heißt, hier geht es um solche, die noch nicht gekommen sind. Ja? Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen in Zukunft. Und dann geht es weiter. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Tatsächlich habe ich schon erlebt, dass diese zweite Hälfte von dem Vers immer mal wieder zitiert wird. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wird sogar zitiert, um den freien Willen zu lehren. Ja, man sagt, wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Also kommt man ja aus freiem Willen zum Herrn. Aber dieser Vers hat eben noch den Teil 1. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Ja, das heißt, die Tatsache, dass jemand zu Christus kommt, heißt schon, dass der Vater gezogen hat. So wie es der Jesus eben auch im Johannesevangelium sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Das heißt, wenn jemand zu Christus kommt, wenn jemand sein Heil annimmt, wenn jemand auf ihn vertraut, das ist schon das Ergebnis des Wirkens Gottes. Ja, alle, die vom Vater, dem Sohn geschenkt werden, die kommen zu Christus. Und der Jesus erwähnt dieses Thema ja immer wieder. Wir schauen später auch noch Johannes 17 an. Das Geschenk des Vaters an den Sohn. Und es wird eben ganz deutlich, dass nicht alle Menschen vom Vater, dem Sohn gegeben worden sind, sondern dass es eben eine auserwählte Schar ist, ja, die sich unterscheidet von der Welt, ja, wo er dann sagt in Johannes 17, nicht für die Welt bitte ich. Er unterscheidet das ganz klar. Und er sagt eben hier, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Das heißt, alle, die vom Vater, dem Sohn geschenkt worden sind, die kommen auch zu Christus und die werden nicht hinausgestoßen. Und das ist doch eine wunderbare Wahrheit. Das ist auch eine Wahrheit, die uns Freude bereiten sollte im Herz. Ja, die uns wirklich Freude schenkt. Und der Jesus geht weiter, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ja, also keiner von denen, die vom Vater, dem Sohn geschenkt worden sind, keiner von denen wird verloren gehen, sondern auferweckt werden am letzten Tag. Das darf uns doch auch stärken im Vertrauen, in der Zuversicht, dass der Herr seinen Willen ausführt und den Willen des Vaters ausführt und wir eines Tages auferweckt werden und ihn schauen dürfen. Etwas weiter vorne hatte der Jesus Folgendes gesagt, Johannes 6, Verse 27 bis 29. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also wir sehen hier, ja, der Jesus fordert sie auf, für das zu wirken, das ins ewige Leben bleibt. Und dann fragen sie ihn, ja, was müssen wir tun? Und wir sehen ja auch das Denken der Werksgerechtigkeit, das war hier fest verankert. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und der Jesus stellt etwas ganz klar. Der Jesus sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja? Es ist Gottes Werk, wenn jemand glauben kann. Es ist Gottes Werk, wenn jemand Christus erkennen kann und wenn er zum Glauben kommt und gerettet wird. Das ist das Werk Gottes. Und das hängt natürlich zusammen mit der Lehre der Erwählung. Denn es sind ja die Erwählten, oder wie es Jesus im Johannesevangelium ausdrückt, diejenigen, die vom Vater dem Sohn geschenkt worden sind, die glauben werden. Und somit ist es eine Wahrheit, die uns hilft gegen Werksgerechtigkeit, dass wir nicht auf eigene Werke vertrauen, die uns aber insgesamt hilft zu erkennen, die Tatsache, dass wir glauben dürfen, ist das Werk Gottes. So wie es in Philipper 1 heißt, so wie es in Philipper 1, Vers 29 heißt, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also es ist Gnade, wenn wir glauben können. Oder Epheser 2, wo es heißt, dass wir nicht aus Werken gerettet werden, sondern durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Also nicht aus uns. Es ist Gnade, wenn wir glauben können. Und jetzt schauen wir auf Johannes 17. Also wir kommen auf diese Verse noch zurück gleich in der Anwendung, weil ich sie jetzt schon ein bisschen erwähnt habe. Johannes 17, Verse 1 bis 9 mit ein paar Auslassungen, aber auch hier wieder möchte ich euch Mut machen, das selbst nochmal komplett zu lesen, das Kapitel. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Also hier sehen wir dieses wunderbare, hohe priesterliche Gebet, wie der Herr Jesus für die Seinen bittet, wie er für sie betet, wie er ausdrücklich sagt, nicht für die Welt bitte ich. Ja, er bittet für die, die ihm der Vater gegeben hat. Und er sagt auch, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ja, wir sehen ja die Tatsache, dass sie dem Herrn Jesus gegeben worden sind vom Vater, hat dazu geführt, dass sie Jesus Christus erkannt haben. Ja, der Herr Jesus hat sich ihnen offenbart. Und es hat dazu geführt, dass sie dein Wort, ja, das Wort des Vaters, bewahrt haben. Und er sagt ausdrücklich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Nun kommen wir zur Anwendung von eben diesen Stellen aus dem Johannesevangelium. Das eine eben, was wir gesehen haben, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6, 29. Wir sollen erkennen, dass Werksgerechtigkeit unbiblisch ist. Wir werden nicht durch Werke gerettet. Wir sollen auch erkennen, dass wir es Gott zu verdanken haben, dass wir glauben können. Und wir sollen auch erkennen, dass wir vom Wirken Gottes abhängig sind, ja, auch um ihm zu dienen. Dann Johannes 6, Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ja, der Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gegeben hat. Er war bereit, für die Schafe zu sterben. Er hat sein Leben für die Schafe gelassen und deswegen wissen wir, er hat uns seine Liebe bewiesen. Und er wird jedes seiner Schafe zum Ziel bringen. Auch das Allerschwächste wird er durchbringen. Er wird keines verlieren von denen, die ihm anvertraut worden sind. Denn da würde er entehrt. Und dadurch, dass er sie ans Ziel bringt, wird er verherrlicht. Und die Verherrlichung des Herrn, des Vaters und des Herrn, die erwähnt er eben in Johannes 17, was wir gelesen haben. Er sagt: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Ja, das heißt, der Vater will also seinen Sohn verherrlichen. Ja, und er wird verherrlicht, indem er allen, die ihm vom Vater geschenkt wurden, ewiges Leben schenkt. Das ist ein Bereich. Und die Grundlage des ewigen Lebens ist das Erlösungswerk des Sohnes. Und Jesus wurde auch durch das Erlösungswerk verherrlicht. Wenn ihr an das Erlösungswerk denkt, sein Leiden und Sterben, denkt ihr dann auch an die Herrlichkeit Gottes? Ja, es ist die Welt, die den Herrn abgelehnt hat, die den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt hat. Aber im Erlösungswerk offenbart sich eben auch seine Herrlichkeit, offenbart sich seine Liebe zu uns, wie er bereit war, für uns zu sterben, sich für uns hinzugeben. Welch große Liebe, unverdiente Liebe bedeutet das? Also, Jesus verherrlicht sich durch sein Erlösungswerk. Und ich denke, das Werk am Kreuz ist das, wo ja die Herrlichkeit Gottes, wenn wir sie verstehen, wirklich erstrahlt. Er wird verherrlicht durch sein Erlösungswerk, eben sein Leiden und Sterben, aber auch durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und Jesus sehnt sich danach, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, all das zu wissen, soll uns Sicherheit geben. Ja, der Herr hat sich für uns hingegeben, er hat für uns gebetet im hohepriesterlichen Gebet, er verwendet sich jetzt für uns. Es soll uns Sicherheit geben, Vertrauen und Glauben stärken. Ja, wir dürfen wissen, wir sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Und dieses Geschenk wird der Herr Jesus in Treue zuverlässig bewahren. Ja, er wird uns ans Ziel bringen. Das darf uns stärken. Wir müssen nicht meinen, dass unser Heil an einem seidenen Faden hängt und jederzeit zerreißen kann. Nein, wir dürfen vertrauen, dass der Herr Jesus uns ans Ziel bringen wird, der gute Hirte. Und der Wunsch des Herrn ist es, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und deswegen dürfen wir uns auch freuen darauf. Ja, wir werden ihn sehen. Er wird wiederkommen, er wird uns zu sich nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Und dann dürfen wir ihn schauen. Und das darf uns jetzt schon erfreuen. Sehnt ihr euch danach? Nun kommen wir zur Zusammenfassung für heute. Wir haben heute einige praktische Auswirkungen der Erwählungslehre betrachtet. Und ich hoffe, es wurde deutlich, dass es nicht um eine Streitfrage geht, sondern um eine biblische Lehre, die unseren Glauben, unsere Liebe und unseren Wandel mit dem Herrn ganz praktisch positiv verändern sollte, nämlich zu seiner Ehre. Und kannst du einstimmen in die Anbetung Gottes, wenn du über seine Erwählung nachdenkst? So wie Paulus es tut, Römer 11, Verse 33 bis 36. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.